Ich möchte über den heutigen Gottesdienst eine Aussage von Jesus, dem Sohn Gottes, stellen. Und diese Aussage findest du im Johannesevangelium, Kapitel 12, Vers 24. Da sagt er: Ich sage euch die Wahrheit, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Und das Thema, über das ich sprechen will, heißt: Verwandle Druck in Kraft. Haben wir schon ein bisschen was gehört heute Morgen. Wisst ihr, was mich an der Bibel so total begeistert? Sie zeigt auch die ganz dunklen Stunden der großen Glaubenshelden. Und ich freue mich, dass das nicht von irgendwelchen frommen Leuten korrigiert wurde oder irgendwelcher Zensur zum Opfer gefallen ist, sondern klar und deutlich drinsteht. Ich denke da zum Beispiel an den Propheten Elia, der unter einem Ginsterbusch liegt und irgendwie total depressiv ist, suizidgefährdet, vor sich hin sinniert. Oder da ist der Hiob, der sagt: Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Es ist gut, dass das drinsteht, finde ich. Und so will ich heute Morgen ein bisschen von der Umwandlung vom Negativen ins Positive sprechen. Ich glaube, Christen, denen es gelingt, Druck in Kraft umzusetzen, haben verstanden, dass ein Drachen eben nur bei Gegenwind steigen kann und dass wir den Druck, den wir so erleben, für das Positive nutzen können. Ich habe da ein Beispiel. John Bunyan, sagt euch das was? Der sitzt im Gefängnis in Bradford, aber er denkt: Ich fange schon mal an, einen Weltbestseller zu schreiben. Die Pilgerreise. Oder Martin Luther hockt auf der Wartburg und sagt sich: Ich fange jetzt einfach mal an, die Bibel in eine Sprache zu übersetzen, die hier jeder versteht. Und so geht es in unserem Leben immer wieder darum, Druck in Kraft, in Power zu verwandeln. Die Elias von heute sind nicht für die Ginsterbüsche geschaffen, sondern sie sind berufen, die Herausforderungen auf dem Berg Karmel anzugehen. Kennt jemand von euch irgendeine Person in der Bibel, die Gott mächtig gebraucht hat, die aber nicht durch Drucksituationen durchgegangen ist? Check sie mal durch, die ganzen großen Namen. Ich habe keinen einzigen gefunden. Alle diese Männer und Frauen haben Drucksituationen in ihrem Leben gehabt und das gehört offensichtlich irgendwie dazu. Also wer jetzt lieber gehen möchte, der darf das, ich bin denn nicht böse. Da waren zwei Männer in Philippi unterwegs. Sie hatten gerade einen Dämon ausgetrieben. Zur Belohnung hat man sie dann in ein Fünf-Sterne-Hotel eingeladen. Und da ist jetzt der Apostel Paulus mit seinem Handy, wählt die Nummer von Apostel Paul's Ministries. Ja. Er spricht mit seiner Vollzeitsekretärin, um den nächsten Evangelisationsfeldzug vorzubereiten. Ihr wisst, die Geschichte ist ein klein bisschen anders gelaufen. Als Belohnung landet er in einer kleinen, verlausten und verwanzten Gefängniszelle. Der Rücken ausgepeitscht und blutend. Und mitten in der Nacht sagt er schließlich zu seinem Freund und Begleiter Silas, mit dem er ja zusammen in dem Loch drin hockt: Weißt du was? Jetzt ist es an der Zeit, um Gott zu preisen und anzubeten. Was passiert, wenn der Raum, in dem wir uns bewegen, ganz eng wird und wenn der Druck wächst und wir anfangen, Gott zu loben und zu preisen? Ich glaube, da kann Gott sich nicht mehr auf dem Thron zurückhalten und sagt: Sofort muss da mal ein Engel runter und gegen die Wand treten, oder? Und dann flog sie auch tatsächlich raus, die Wand. Das ist für mich immer wieder eine absolut aufbauende Geschichte. Anderes Beispiel: Josef, der Träumer, von dem wir im ersten Teil der Bibel lesen. Mit unerschütterlichem Glauben und Vertrauen auf Gott hat er den Druck, der für seine Entwicklung und die Entwicklung vor allen Dingen von seinem Charakter notwendig war, letzten Endes in Kraft umgewandelt. Und er wurde über Nacht Landwirtschafts- und Ernährungsminister in Ägypten. Hat aber ein Weilchen gedauert. Gott scheint manchmal Druck zuzulassen, um sein Kraftprinzip zu offenbaren. Und ich denke, einige hier können vielleicht schon ein Liedchen davon singen. Das Wichtigste in Krisensituationen ist nicht so sehr das, was ich fühle, sondern ist das, was ich in solchen Situationen weiß. Es gibt keinen Überwinder, ohne dass es etwas zu überwinden gibt, oder? Und über Mauern springen zu können, braucht's was? Mauern. Keine Auferstehung ohne den Druck vom Kreuz. Der himmlische Steinmetz kommt nicht selten mit Hammer und Meißel, um aus uns etwas Meisterhaftes zu machen. Aber wir sagen oft, oh Gott, bitte zieh doch bitte deine Samthandschuhe an, ja, und mach's ganz zärtlich, am besten mit Vollnarkose. Aber Gott möchte uns die Augen öffnen für das Powerprinzip. Jesus hat gesagt, und das haben wir am Anfang gelesen, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. Stellt euch vor, ein Weizenkorn fällt auf den Gehweg, irgend so ein Stiefel tritt drauf. Oh Mann, das hat jetzt aber wehgetan. Es wird in eine Ritze reingedrückt, der ganze Dreck fällt drauf, aber auch der Morgentau, und der Kern fängt an aufzuquellen. Und es schreit, Hilfe, ich sterbe. Aber der Prozess geht weiter. Und eines Tages schaust du aus dem Fenster und da kommen so ein paar ganz zarte Blättchen raus. Und das Korn sagt, liebe Leute, ich habe eine Botschaft für euch. Ich weiß, wie man Druck in Kraft verwandelt. Das ist das ganze Prinzip, über das ich heute Morgen mit euch reden will. Immer wieder kommt doch bei uns auch die Frage auf, wozu ist dieser blöde Druck da, durch den ich gerade durchgehe? Wozu soll denn das nur wieder gut sein? Ich denke da an den armen Jona. Kennt ihr die Geschichte? Jona geht über Bord, Gott ist völlig entspannt. Jona schwimmt im Wasser, schluckt die ersten Wellen, Gott ist immer noch entspannt. Jetzt ist Jona schon unter Wasser, Gott ist immer noch völlig cool. Plötzlich kommt der Wal vorbei, schnappt zu, Gott scheint irgendwie Kaffee zu trinken. Und ich denke, Gott ist manchmal ganz entspannt, auch wenn wir in härteste Situationen reinkommen. Und dann steht in Jona 2, Vers 8. Nee, das ist das. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an den Herrn und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Ist doch interessant. Wenn Druck da ist, erscheint plötzlich Gott auf unserem inneren Bildschirm. Und so kommen wir zum ersten Punkt. Jona hat Druck und dieser Druck bringt ihn zu Gott. Stell dir vor, du landest in so einem dicken Fisch mitten in den Verdauungssäften drin. Es stinkt nach Schlick, nach Fisch, nach Tang, nach Muscheln und so weiter. Und halb angedaut in diesen Verdauungssäften versuchst du irgendwie das rettende Ufer zu erreichen. Du rutschst wieder aus und landest wieder in der Soße drin. Und wenn dann die Darmmotorik von diesem Fisch auch noch anfängt zu vibrieren, wird's richtig eng. Dann ist der Druck gewaltig. Und dann lesen wir in Vers 10, sagt der Jona, ich aber will dir Danklieder singen und dir meine Opfer darbringen. Es geht also um Lobpreis. Es geht um Worship. Und das ist das ganze Geheimnis. Lobpreis bringt Wale zum Spucken. Ja? Wenn wir bildlich gesprochen im Bauch des Wals drin sind und wir stoßen diesen jämmerlichen Schrei aus, den ja wahrscheinlich auch alle kennt, oh Herr, lass das jetzt bloß niemanden hören, außer dir. Dann ist es wichtig, dass wir diesen Bauplatz von unserem Schmerz nicht sofort verlassen, sondern erstmal die richtigen Gedanken anvisieren und sagen, Gott, ich stehe jetzt vor einer Entscheidung. Ich kann auf den Schmerz bauen oder aber ich baue auf die Hoffnung. Entweder ich werde bitter oder ich werde besser. Lasse ich zu, dass der Druck mich zu dir hinbringt oder lasse ich zu, dass der Druck mich von dir wegbringt? Ich selber treffe die Entscheidung. Und diese Entscheidung, diese bestimmt dann auch den Verlauf deines weiteren Lebens. Ein großer Mann in der Bibel, David, der ist mal ganz heftig unter Druck geraten. Saul wollte ihn ja umbringen, also haut er ab, verschwindet zu den Philistern. David wollte dann mit diesen Philistern so ein paar fröhliche Raubzüge unternehmen, aber die waren gar nicht so begeistert. Er geht also zurück in seine Stadt Ziklag und was sieht er? Alles niedergebrannt, Frauen und Kinder entführt Und dann sagen seine Männer auch noch, den steinigen wir jetzt. Also wenn das keine klassische Drucksituation ist, weiß ich auch nicht. Aber es ist interessant, wie dieser Mann auf den Druck reagiert. Wir lesen im 1. Samuel, Kapitel 30, Vers 6, David aber stärkte sich in dem Herrn. Ja, wie hat er sich denn jetzt in dem Herrn gestärkt? Ich denke, er hat genau das gemacht, was er in früheren und schweren Zeiten eben auch immer wieder gemacht hat. Er hat vielleicht zu seiner Harfe gegriffen, aber auf jeden Fall hat er seinen Gott gepriesen und angebetet. Das einzig Gescheite, was du tun kannst im Bauch des Wals, das ist der Lobpreis. Das war der Schlüssel bei Jona. David hatte eins verstanden, die Gunst, die er bei Gott hatte, kam genau daher, aus diesem Punkt. Es gab damals den Propheten Samuel. Samuel war ziemlich frustriert über den König Saul. Und Gott sagt, ah, jetzt hör doch mal auf, da die ganze Zeit rumzulamentieren über den Saul. Ich habe da einen viel besseren gefunden. So einen ganz netten, der auf der Weide sitzt und der zupft die Harfe, singt mir Lieder, so dass ich sein Heil bin, dass ich sein Ein und Alles bin, dass ich sein größter Schatz bin, den musst du zum König salben. Den und keinen anderen. David hatte ein Verständnis von Worship, von Lobpreis und Anbetung, wie vielleicht sonst keiner. Er hat gewusst, wenn es einen Raum gibt, in den ich mich zurückziehen kann, wenn die Krise kommt, dann ist es der Raum der Gegenwart Gottes. Und die Gegenwart Gottes, die erlebe ich im Lobpreis. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Wenn ich ihn anbete, dann habe ich ihn bei mir oder ich bin bei ihm. Und wenn er bei mir ist, habe ich die Antwort auf alle meine Nöte. Wenn ich finanzielle Not habe, du, Gott, du bist die Antwort auf meine finanzielle Not. Wenn ich in meiner Familie eine Not habe, Gott, du bist auch hier die Antwort für meine Familie. Egal, was für ein Problem ich habe, er ist die Antwort. Er hat die ganze Welt unter seiner Kontrolle, dieses hochkomplizierte Universum. Er wird auch die ganzen Schwierigkeiten in unserem Leben letzten Endes im Griff haben. Oder meinst du nicht auch? Ich weiß ja nicht, aber ich denke jetzt an einige von uns, die haben so die Tendenz, sehr stark Menschen zu dienen, sich selber aber vergessen sie dabei und sie denken, ach ja, ich bin irgendwie gar nicht so wichtig. Aber sowas führt letzten Endes zur Erschöpfung, zum Burnout. Ich glaube, es ist die falsche Haltung. Klingt demütig, ist es aber nicht wirklich. Denn Gott sagt, du bist wichtig. So wichtig, dass mein Sohn ans Kreuz gegangen ist, um dich zu befreien. Du bist mir auch ganz wichtig für den Dienst, den du machst. Und ich habe dich an diesen Platz gestellt, weil ich einen Plan für dein Leben habe. Ich habe eins vorausgefunden. Was nützt es mir, wenn ich die ganze Welt gewinne, aber meine Familie dabei verliere? Es gibt manchmal so einen religiösen Druck, der gern auf Pastoren oder auf Missionaren oder ganz generell auf Leiterpersönlichkeiten lastet. Diese Allzeitbereitrolle. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. In Apostelgeschichte 20, Vers 28, da steht ein Satz an alle, die in der Verantwortung in der Gemeinde sind. Wo haben wir den? Nein, habe ich den vergessen. Oh, da steht, habt Acht auf euch selbst, Punkt 1. Und dann, Punkt 2, auf die ganze Herde, in welche euch der Heilige Geist als Hirten eingesetzt hat. Wir müssen uns immer wieder Freiräume schaffen, wo wir uns selber aufbauen in der Gegenwart von Gott. Und schon kommen wir zum zweiten Punkt. Schau, richte den Blick also nicht so sehr auf deine Schwächen, sondern auf deine Stärken, gerade in schwierigen Zeiten. Mit anderen Worten, Eigenlob stinkt eigentlich gar nicht. Bei Gott nicht. Ich will euch etwas zeigen, was mir ein anderer Pastor mal gezeigt hat. Gleich auf der ersten Seite der Bibel im Schöpfungsbericht, da lesen wir, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und jetzt kommt ein schöner Satz. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Ne? Schauen wir mal weiter, Vers 10. Und Gott sah, dass es gut war. Vers 12. Und Gott sah, dass es gut war. Vers 18. Und Gott sah, dass es gut war. Vers 21. Und Gott sah, dass es gut war. Vers 25. Und Gott sah, dass es gut war. Vers 31. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Mir fällt auf, dass Gott bereits anfängt, sich selber zu loben, obwohl er mit der Schöpfung noch gar nicht fertig ist. Wir warten immer drauf, dass jemand kommt und uns auf die Schulter klopft, oder? Und Gott denkt sich, brauche ich gar nicht. Ich fange einfach schon mal an, mich selber zu loben. Und wir sind ja nach seinem Bild gemacht, stimmt das? Nach dem Bilde Gottes schuf er den Menschen. Wir sollten uns auch manchmal was Gutes tun, denn wir sind wichtig. Du zählst für das Reich Gottes. Wenn du auf dem Sofa liegst, gute Musik hörst und einfach mal eine gute Zeit mit Jesus hast, dann sagt er, hey, Gott liebt mich und ich fange auch langsam an, mich zu mögen und meine Nachbarn werden mich auch irgendwann mal noch mögen. Wisst ihr, wenn der Druck da ist, dann wünscht sich der Mensch sehr viel. Ach, wenn doch meine Kinder weniger kompliziert wären. Wenn ich doch auch so einen Ehepartner hätte wie XY. Die Wünsche sind da. Aber selbst dann, wenn alle Wünsche in Erfüllung gehen, sag mal, wer ist eigentlich zuständig dafür, dass du glücklich und zufrieden bist? Ach so, du selber. Aber was machen wir, wenn der Druck im Leben sehr, sehr stark wird? Wenn wir durch richtige Krisen durchgehen, durch schwere Krankheiten und so weiter, wenn wir schlecht schlafen, uns nicht konzentrieren können? Alles, was gut und erstrebenswert erschienen ist, ist nur noch im negativen Licht zu sehen. Da habe ich festgestellt, dann setzt ein Los ein. Wir sind dann lustlos, schlaflos, hilflos. Wir sind am Ende. Und die Frage, wie reagiert man in einer Zeit, in der es mal richtig aufs Ganze geht? Und da habe ich den dritten Punkt für dich. Der ist vielleicht nicht so wahnsinnig geistlich, aber er ist sehr praktisch. Jede Aktivität stimuliert die Stimmung. Da war ein Mann, der hat Holz gehackt und nachdem er 2 Festmeter mal durchgehackt hatte, da ist die depressive Wolke von seinem Gemütshimmel verzogen. Ich sag mal so, Laufen, Bewegung, Radfahren, nicht auf die Couch legen, irgendeine niederdrückende Symphonie hören oder dann auch noch Nietzsche oder Sartre lesen. Versuch am Leben teilzunehmen. Und ich sag mal einfach, je mehr du dich körperlich in solcher Zeit bewegst, desto mehr Frust wird dabei auch abgebaut. Und wenn uns das depressive Loch der dann doch mal erwischt hat, dann ist es wichtig, dass wir uns nicht von unserer geistlichen Familie zurückziehen. Bleib nicht zu Hause, wenn sonntags Gottesdienst ist. Bleib nicht zu Hause, wenn deine Connect-Gruppe sich trifft. Und schon sind wir bei Punkt 4. Nicht mit der Situation hadern, sondern wenn es nicht anders geht, akzeptieren. Denn im Römer 8, Vers 28 steht, und das kennen schon fast alle, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, den dient alles, was geschieht, zum Guten oder sogar zum Besten. Und du weißt doch, dass Gott dich liebt, oder? Und wenn jetzt ein riesiger Stein im Weg liegt, dann weißt du auch, Gott wird irgendwas aus dieser Situation machen. Du kannst mit seiner Hilfe aus Stolpersteinen Bausteine machen. Und wir können aus Gottes Schöpfung, ihr wisst ja, ich bin Biologe, können wir was lernen. Der Grashalm, dem ein Stein im Weg liegt, der wächst einfach drumherum. Der Halm fängt nicht an zu diskutieren, zu lamentieren, Beschwerdebriefe an die Regierung zu schreiben. Er wächst einfach drumherum. Und wenn die Schwierigkeiten da sind und ich weiß, dass Gott mich hierher gestellt hat, dann weiß ich auch, okay, diese Tür geht zu. Schlecht. Aber weil du, Gott, auf meiner Seite bist, wird auch wieder eine Tür aufgehen für mich. Statt rumzumeckern und zu lamentieren, suche ich einfach die nächste offene Tür. Ich suche meine nächste Segnung. Lasst mich eins sagen. Wenn wir mit Gott gehen, dann können wir nicht erwarten, dass wir mit ihm nicht auch durch etwas durchgehen. Wir können mit Gott gehen und tatsächlich auch durch Krisen gehen müssen. Das Entscheidende ist, dass wir mit Gott durch den Prozess gehen, gemeinsam. Auch wenn du kein Licht am Ende des Tunnels siehst, Gott geht mit dir durch diese Sache durch. Und wenn du auf der anderen Seite dann wieder rauskommst, dann feiere das und gib Gott die Ehre dafür. Und wenn wir so eine Situation hinter uns haben, dann ruhen wir uns nicht aus, sondern wir gehen gleich ins geistliche Fitnessstudio und rüsten uns für die nächste Herausforderung. Wir wollen ja nicht gerüstet sein wie ein Kammerjäger für die Großwildjagd, oder? Einige von euch kennen Computerspiele, oder? Ach komm, gibt's zu. Ja, da gibt's einen Level, eine Stufe. Und wenn man den Gegner auf Level 1 besiegt hat, kommt man auf Level 2. Und dann kommt irgendwann der Level 3. Und jedes Mal, wenn wir eine neue Ebene erobert haben, in der Kraft von Gott, dann kommen wir auf eine neue Ebene. Und Gott gibt uns die Kraft für diesen neuen Level. Und ich finde es großartig. Wir gehen nicht allein, sondern mit ihm gehen wir durch dick und dünn. Lesen wir mal Korinther 2, die Verse, Kapitel 1, die Verse 7. Die Verse 7 bis 9. Es ist die Geschichte von einem Mann, der sehr gelitten hat, nämlich Paulus. Und er schreibt, darum sind wir zuversichtlich und haben keine Angst um euch. Denn ihr werdet zwar leiden müssen wie wir, aber genauso werdet ihr auch Gottes Trost und Ermutigung erfahren wie wir. Liebe Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass wir in der Provinz Asia Schweres erdulden mussten. Wir waren mit unseren Kräften am Ende und hatten schon mit dem Leben abgeschlossen. Der Tod schien unausweichlich, aber Gott wollte, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern auf ihn, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Hier spricht der Paulus von seiner eigenen Erfahrung. Wir mussten leiden, aber ebenso haben wir Gottes Trost, Hilfe und Ermutigung erfahren. Gott ist der beste Tröster, den ich kenne, der Heilige Geist. Keine Person hat mich in meinen schwierigen Situationen so getröstet wie der Heilige Geist. Er ist der beste Mutmacher, den ich mir vorstellen kann. Er gibt Kraft, er gibt Rückhalt und er trägt uns durch. Im Vers 8 haben wir da von Druck und Not gelesen. Das ging bis zur absoluten Verzweiflung. Paulus war komplett am Ende von seinem Hebräisch, von seinem Griechisch und von seinem Latein. Er hatte Druck ohne Ende und am absoluten Nullpunkt wendet sich der Paulus an wen? An Gott. Und das ist der Punkt, wo aus Druck Kraft wird. Ich glaube, dass viele hier in der Vergangenheit viel Druck und auch Schwierigkeiten erlebt haben, damit Gott heute und in der Zukunft den Spieß umdrehen kann und dem Teufel kräftig eins über die Rübe ziehen kann. Die Wunden von gestern sind manchmal wenigstens noch für eins gut, um Menschen, die heute in einer ähnlichen Situation drinstecken, abzuholen und mit göttlicher Autorität in ihre Situation hineinsprechen zu können. Ich denke sogar, jedes Mal, wenn wir geistlich einen neuen Level erreichen, werden wir in eine Krise geraten. Weil hier kenne ich mich nicht mehr aus. Viele Christen sagen, oh, der Teufel greift mich an, der Teufel ist hinter mir her. Ich bin davon überzeugt, dass viele Krisen in meinem Leben dazu dienen, meinen Charakter zu bauen. Aber glaubst du allen Ernstes, der Teufel hat ein Interesse dran, meinen Charakter zu stärken? Mal eine Frage. Wer von euch mag Kuchen? Darf ich mal die Hände sehen? Ah, sind doch einige. Frage an die Kuchenbegeisterten. Würdest du gern 500 Gramm Mehl essen? Nicht? 8 rohe Eier? Auch nicht? 3 Löffel Backpulver? Boah. Ja, aber so ist das. Die einzelnen Zutaten, die schmecken uns nicht. Aber das Endprodukt, das durch den ganzen Rührprozess und durch den heißen Backofen gegangen ist, das ist das Entscheidende. Und so macht's Gott. Er schickt uns durch den ganzen Prozess. Den Herbert von früher, den fändest du ziemlich ungenießbar. Ich sag's dir. Und ich möchte mal ein Bild benutzen. Wenn man einen Hühnerstall baut, braucht man keinen Kran, keinen Bulldozer und keinen Bagger, oder? Aber wenn du ein Hochhaus bauen willst, dann brauchst du diese starken Maschinen. Wenn Gott in deinem Leben etwas tun will und du hast gebetet, Gott, mach was Großes mit mir und mach was Großes aus mir, dann muss er manchmal ziemlich tief reinbaggern, damit das Fundament steht. Und als Gospelhaus ist unsere Bestimmung, ein Wolkenkratzer zu sein. Wir sind noch im Erdgeschoss, oder? Aber da wächst noch was. Wir sollen aufgebaut sein aus lauter lebendigen Steinen. Und je höher Gott baut, desto tiefer wird Gott phasenweise mit uns allen, mit uns Einzelnen durchgehen. Der Grund für Druck ist der, dass mein Ego stirbt. Und wenn mein Ego nichts mehr zu melden hat, dann hat endlich der Heilige Geist freie Bahn. Noch eine Frage. Wie viel kostet eine Flasche Olivenöl? Wer weiß das? So in etwa 10 Euro, so 20, also je nach Qualität, oder? Wenn du genau wissen willst, was das Öl kostet, dann frag mal die Olive. Denn die wurde mächtig unter Druck gesetzt und gequetscht. Die Olive sagt dir, was es gekostet hat. Es kostet einen Preis. Und viele hier haben schon einen Preis bezahlt. Jeder Tropfen, den Gott aus deinem Leben herausgeholt hat, war zu etwas gut. Mit jedem Tropfen Öl ist was Gutes passiert. Du hast dich investiert, du hast viel gegeben. Und Jesus möchte dir heute Morgen ein Stück weit zurückgeben. Er sagt zu dir, danke, dass du nicht unter dem Ginsterbusch liegen geblieben bist. Danke für jeden Tropfen Öl, den ich schon aus deinem Leben rauskriegen konnte. Danke, dass du in dieser und jener kritischen Situation nicht einfach davongelaufen bist. Grund genug hättest du gehabt. Ich freue mich, dass du deine Position eingenommen hast. Danke, dass du die Spannung ausgehalten hast. Und Jesus sagt zu dir, danke für jede Träne, die geflossen ist. Die mit Tränen gesät haben, die werden mit Jubel ernten. Mit Jubel wirst du ernten. Vater im Himmel, ich danke dir für meine wunderbaren Geschwister. Ja, sie haben sich immer wieder in das Leben anderer investiert, hineinverströmt und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du jetzt kommst und sie ganz neu berührst. Vater, fülle jetzt einfach jedes Einzelne mit deiner heiligen Gegenwart. Fülle du mit frischem Öl von deinem Thron. Danke für deine heilende Nähe. Danke, dass ein neuer Strom göttlicher Kraft heute Morgen freigesetzt wird. Und Herr, danke, dass du Glauben schenkst, der aus der Tiefe geboren ist, in diesen ganz engen Räumen. Heiliger Geist, ich danke dir für diesen Morgen, wo du am Wirken bist unter uns. Und ich lade dich ein, dass du meine Geschwister wieder ganz neu erfüllst, dass ein frischer Strom von deinem Segen, von deiner Vitalität und deiner Inspiration fließt, und zwar gerade jetzt in diesem Augenblick. Aus deiner Fülle haben wir nicht nur genommen, sondern nehmen wir auch heute Gnade um Gnade. Dafür preisen wir dich. Du gibst uns alles, was wir brauchen. Und dafür ehren wir deinen wunderbaren Namen. Amen.